lade dich herzlich ein, mit mir Gottes Wort zu hören. Wir werden heute durch die Bibel gehen. Ihr habt einige Bibelverse und ich möchte das, was ich hier verkündige, einfach mit der Bibel untermauern. Gott will dich aufrichten. Gott will dir in die Arme greifen, dich auf die Beine stellen und dich festmachen, unerschütterlich. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, wie verarbeitet man Traumas? Nicht nur Träume, sondern Traumas, Schrecken, Erfahrungen, furchtbare Dinge. Dann am Freitag wird das Thema sein, du bist einzigartig. Und am Samstag wird das Thema sein, bist du im Himmel bekannt? Die Frage, bist du im Himmel bekannt? In Deutschland kennt man dich, aber kennt man dich auch im Himmel? Das ist eine Frage, kennt man dich auch im Himmel? Und nächsten Sonntag haben wir Erntedank. Auch da möchte ich herzlich einladen, hier zu kommen. Eine kleine Veränderung gegenüber den anderen früheren Vorankündigungen. Wir werden Billy Smith hier haben vom 9. bis zum 11. Oktober. Nicht Samstag und Sonntag auch nicht. Da hat sich was überschnitten terminlich und es geht nicht. Die Berliner Heilungstage werden jeweils 19 Uhr. Vom Mittwoch 9. bis Freitag 11. Oktober sein mit Billy Smith und lade Feste ein, mach deine Freunde und Bekannten ein. Und das, was hier auf dem Zettel angekündigt ist, Sonntagabend wird es nicht sein. Samstag werde ich predigen, Sonntag werde ich auch den Gottesdienst haben, habe ich sowieso gehabt und habe mich auch innerlich vorbereitet. Also lade Freunde, Bekannte ein und Gott wird dich segnen. Bring Menschen mit, lass die Lichter leuchten, lass sei ein Leuchtturm. Ich habe an dieses Lied, ich singe gerne dieses Lied übrigens, Peter, lass die Küstenfeuer brennen. Wir wohnten am Leuchtturm und ich weiß, der Leuchtturm nachts, das war schrecklich, immer wieder, wenn er sich gedreht hat, aufgeweckt. Aber man hat sich gewöhnt und Lichter leuchten und man denkt manchmal, kein Mensch guckt einem zu, kein Mensch hört einem zu und doch viele. Und genauso auch mit den Predigten. Ich halte hier die Predigten, denke, Mensch, wie viele Leute hören dazu, wie viele verstehen es, aber ich erfahre immer wieder hin und her, Leute schreiben, Leute schicken Spenden und bedanken sich für die gute Predigten. Da gibt es sogar Leute, die 1000 Euro auf einen Schlag schicken, weil sie sagen, diese Predigten haben mir geholfen, diese Predigten haben mir Kraft gegeben, haben mich gestärkt und das ist alles. Ich halte nur Gottes Wort hier und das Wort Gottes läuft weiter und wirkt weiter. Preis dem Herrn. Heute habe ich gute Nachrichten für dich. Nachrichten von der Liebe Gottes. Gott lässt dich nicht fallen. Amen. Praise Gott. Er wird dich nicht in den Stich lassen. Er wird dich nicht vergessen. Er wird dich nicht aufgeben. Du bist ihm nicht egal. Er hat dich fest in seine Hand geschrieben und er sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Gott erbarmt sich über einen jeden von uns. Das ist wunderbar. Ich möchte zuerst mal die Güte Gottes preisen. Lobe den Herrn, meine Seele. Gott erbarmt sich, der umkehrt zu ihm, der Hilfe sucht bei ihm, der bei ihm anklopft, dem tut er auf. Wir haben ja diese Tage über das Gebet, über die Macht des Gebetes gesprochen. Gott ist ein Gott der Witwen und Waisen, ein Gott der Armen, der Schwachen, der Kranken, der Gebrechlichen, ein Gott der Aussätzigen, ein Gott der Hilflosen. Und ich könnte weitermachen. Ein Gott der armen Leute, der kleinen Leute. Gestern haben wir von Manasse kurz gesprochen und da möchte ich dich einladen, schlag mit mir 2. Chroniker 33, Vers 12 auf. Das war ein ganz schlechter König. Er war schlimmer wie alle anderen Könige. Aber Gott hat trotzdem Gnade mit diesem Lump gehabt. Entschuldigung, aber Gott hat Gnade mit ihm gehabt. 2. Chroniker 33, Vers 12 und folgende Verse. Und als er, der König Manasse, bedrängt war, Schwierigkeiten hatte, die Feinde ihn belagerten und so weiter, und er in die Enge getrieben wurde, als der König Manasse bedrängt war, flehte er zu dem Herrn. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, Hilfe, bitte, 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 bitte. Er flehte. Überleg einmal das Wort flehen, was ist das? Das ist nicht nur großer Gott, wir danken dir. Oder so, nein, das ist Jammern, Heulen, Zusammenbrechen, Nervenzusammenbruch. Das ist, er flehte und demütigte sich sehr vor seinem Gott und dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und was ist passiert? Und Gott ließ sich von ihm erbitten. Eine starke Botschaft für mich. Dieser schlechte König wird von Gott angehört, angenommen und Gott lässt sich erbitten von ihm und er erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich zurück und da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Manchmal muss es prügeldick kommen, dass wir erkennen, dass Gott der Herr ist, dass er der König ist. Du darfst niemand aufgeben. Das ist auch hier diese Botschaft. Auch der schlechteste Mensch hat eine Chance bei Gott. Gott will auch dem Schlimmsten, dem Elendsten und ja, dem Tiefstgesunkenen helfen. Du darfst eines nicht tun, dich selbst nicht aufgeben. Nicht nur, dass du andere aufgibst, das kannst du machen, das ist egal, aber du darfst dich selbst nicht aufgeben. Gott hat für jeden und ja, für jeden Einzelnen eine ganz besondere Möglichkeit offen gelassen. Du kannst flehen, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Egal wie du heißt, egal wie die Not zustande gekommen ist, wer schuld für diese Not ist, rufe mich an, ich will dich erretten. Das Schlimmste ist, wenn man sich selbst aufgibt. Wenn man seinen Gott aufgibt, wenn man sagt, mir kann keiner mehr helfen, mich versteht keiner mehr. Gott erlöst uns auch von den verpassten Gelegenheiten und Chancen. Gott gibt jedem Menschen eine Chance, aber wir verpassen so viele Chancen in unserem Leben, so viele gute Sonnenstunden verschlafen wir. Ach, es ist heute so schön, wir bleiben liegen. Und dann verpassen wir einen wunderbaren, herrlichen Tag. Es gibt so viele verpasste Entwicklungsmöglichkeiten. Und hier dieser Manasse, der hat sein Leben vertan, verlebt für nichtige Dinge. Er hätte sein Leben anders gestalten können, die Möglichkeiten, die Gott ihm gab, anders nutzen können. Aber jetzt ist die Bedrängnis, die Not und er bittet und Gott lässt sich erbitten. Ist das nicht herrlich? Gott lässt sich erbitten. Rufe mich an. Deine Möglichkeit ist, dass du bei Gott anklopfst, Tag und Nacht zu jeder Zeit. Bei Gott steht nicht Sprechstunde von dann und dann, Mittwoch keine Sprechstunde oder dann am Freitag nachmittags auch keine Sprechstunde und am Wochenende sowieso keine Sprechstunde. Gott hat Sprechstunde zu Zeiten, wo andere keine Sprechstunde haben. Zu der Zeit hat Gott eine Sprechstunde für dich. Nütze deine Möglichkeiten. Du hast immer wieder Möglichkeiten von Gott und bekommst immer wieder neue Möglichkeiten. Manchmal sind wir so stur und so dickköpfig, dass wir sagen, nein, 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 aber Gott nützt auch diese verpassten Gelegenheiten und sagt, ich gebe dir noch einmal eine Chance. Manasse, trotzdem kannst du Gnade bekommen. Auf der einen Seite, bei Manasse, ich habe mich überlegt, warum ist der Manasse so abgedriftet, kommt aus einem so frommen Haus, Hiskia. Gott hat sein Leben um 15 Jahre verlängert, das war sein Vater. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und der Sohn, der schlimmste Lump. Der handelt gegen den Willen Gottes, widersteht Gott und dergleichen und macht Götzendienst, führt Götzendienst ein. So, aber ich sage dir eines, die Gebete der Eltern geht nicht verloren. Die Gebete der Freunde, die Gebete der Partner, um Davids Willen, diese Gebete gehen nicht verloren. Gott erbarmt sich einen solchen Lumpen hier wie Manasse. Er will dich aufrichten, das ist meine Botschaft. Auf der einen Seite ist die Gnade da, wenn der Karren verfahren ist. Und hier möchte ich dir einfach sagen, wenn nichts mehr läuft, wenn nichts mehr passiert in deinem Leben, jammere nicht so viel, heul nicht so viel, beklag dich nicht, beschwer dich nicht, nütze die Gelegenheit, die Gott heute, dir jetzt, in dieser Stunde gibt. Und ich habe eine gute Botschaft für dich, eine gute Nachricht. Du hast eine zweite Chance, die dritte Chance vielleicht. Und nütze die Gelegenheiten. Diese Kraft, die du jetzt brauchst, ist nicht zum Jammern, sondern die Kraft, die du jetzt brauchst, ist, nütze die Möglichkeiten, die Gott gibt. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt steht alles dir zur Verfügung. Jetzt kannst du bitten. Jetzt kann Gott dir helfen. Jetzt kann dir Jesus begegnen. Da ist der blinde Bartimäus, der hat zweimal verpasst die Gelegenheit in Jericho, als Jesus vorüberging. Ach, der interessiert mich. Der kommt wieder. Jesus kam nochmals wieder. Aber dann, als er merkt, Jesus kommt zum dritten Mal, dann schrie er, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und er schrie so laut, dass sogar die Jünger sagten, hör doch auf zu schreien und zu brüllen, du beschlässigst den Heiland. Aber er hat gesagt, das ist jetzt meine Gelegenheit. Und auch heute Morgen ist es deine Gelegenheit. Gott gibt dir eine Chance, dass du wieder auf die Beine kommst, dass du wieder aufstehst und sagst, in dem Namen Jesu habe ich den Sieg. Vertraue auf Gott. Gott will dich aufrichten. Es ist erstmal sehr einfach. Ich möchte ganz einfach einsteigen. Gott gebraucht auch die letzten Reste in deinem Leben, was noch da ist, vom Glauben, Hoffnung, Gottvertrauen, Hingabe oder die Liebe zum Herrgott. Das Letzte, er gebraucht die Reste. Das ist nicht mehr viel vielleicht. Du bist schon kurz am Ende. Aber solange noch Atem in deinem Menschen ist, gibt es Hoffnung. Manasse, der hat Probleme. Aber jetzt schaut er weg und er fleht Gott, erbarm dich meiner, erbarm dich meiner. Gott hat Hiskia einmal gerügt und das ist der Grund, warum manchmal Kinder leiden, warum du was auslöffeln und ausbaden musst für andere, für deinen Vater, deine Mutter, die Gesellschaft, die Vorgesetzten, den Bundeskanzler und Kanzlerin, was sie eingebrockt haben. Hiskia, als die Babylonier kamen und ihn beglückwünschen, hat er alles gezeigt. Alles gezeigt, was er hatte. Und das war sein Problem. Und Gott sagte, was sind das für Stimmen hier in deinem Gemach, in deinem Schloss, in deinem Palast? Ja, das sind Babylonier, die begrüßen mich. Und ich wollte zeigen, wie groß mein Gott ist. Geschwister, ich habe eine Botschaft. Gib dich mit Gott nicht an. Gib dich mit Gott nicht an. Wie groß ist mein Gott? Gott kann dich ganz schön demütigen. Gib dich nicht an, bleib demütig, bleib auf dem Teppich. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Und was passiert? Und der Prophet kommt und sagt, Hiskia, du wirst das Reich behalten, aber deine Nachkommen, denen die Babylonier werden kommen und werden alles dir wegnehmen und sogar deinen Sohn in die Gefangenschaft führen. Und er wusste das. Und Manasse badet jetzt aus, was der Vater durch seine Frömmigkeit, Heiligkeit, Scheinheiligkeit eingeblockt hat. Ich will nur eine Wahrheit sagen. Manchmal löffeln wir Sachen aus von anderen Leuten. Und wir sind gar nicht schuld. Wir treten das aus. Wir sind die Leidtragenden. Und Gott hat es zugelassen, was mit dem Manasse passiert ist. Denn in meiner Bibel heißt es, ich will die Sünden, die Fehler der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Hier ist Manasse der zweite. Bis ins dritte und vierte Glied. Wie viel ist in deinem Leben? Und das darum, mein Thema ist, Gott will dich aufrichten. Und ich will ganz unten anfangen, ganz tief unten. Wie viel ist in deinem Leben, kannst du nichts dafür. Das ist dein Schicksal, das ist deine Bestimmung, das Päckchen musst du tragen. Damit bist du zur Welt gekommen. Du kannst nichts dafür, kannst nichts dafür. Das ist der Zustand, wie du die Welt vorgefunden hast und die Welt dich vorgefunden hat. Kannst nichts dafür. In dieser Baustelle bist du geboren, diese Hypothek legst du ab. Und jetzt heißt es, jetzt guck mal mit dieser Hypothek, mach so schnell wie möglich irgendetwas. Entweder du bezahlst es, du entledigst dich, du trennst dich davon. Die Hypothek musst du auszahlen oder begleichen. Denn die Welt, das Leben interessiert sich nicht. Mein Vater hat es eingebrockt. Nein, der Sohn macht es weiter. Der Sohn muss das Erbe übernehmen. Er hat es angefangen. In 4. Mose 14, Vers 18, ich will nur eine Wahrheit herausstellen zuerst einmal. Der Herr geht nach all den Missetaten und Sünden und Manasse muss leiden für die Fehler seines Vaters, für seinen frommen Stolz. Geschwister, nicht die Sünde ist das Problem, sondern unser großes Problem ist unser Stolz. Schau, das alles habe ich erreicht durch meinen Glauben, durch meine Gebete. Ich habe mich hingedreht zur Wand und habe gebetet und der Prophet kam zurück. Hiskia, dein Leben wird verlängert. Und dann überall Briefe verschickt, groß hinausposaunt in diese Welt. Gott hat Großes an mir getan. Noch 15 Jahre hat er mir geschenkt. Das ist doch tolle Geschichte, ein gutes Zeugnis. Aber das war Gott ein Übel, dass man die Perlen vor die Säue geworfen hat. Denn Babylonier, das waren Weltmenschen, würden wir heute sagen. Das geht dir überhaupt nichts an. Wenn du in der Gemeinde den Herrn lobst, das ist in Ordnung. Aber wenn du dann auf der Straße erzählst, Leute, Gott hat große Dinge getan, oder in der Kneipe, am Stammtisch, oder sonst irgendwo ungläubigen Menschen, die damit nichts anfangen können, die werden uns bestehlen, die werden kommen und die ganze Schätze und alles zu sich unter den Nagel reißen. 4. Mose 14, Vers 18. Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergisst die Missetaten und Übertretungen. Das ist wahr, der Herr ist großzügig. Aber er lässt niemand ungestraft, sondern er sucht heim die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Die Missetaten der Väter. Gott will dich aufrichten. Aber ich will dir sagen auch warum. Denn vielfach verstehst du nicht, warum leide ich denn? Warum muss ich durch diese Hölle durch? Warum klappt es in der Ehe nicht? Warum klappt es nicht in der Arbeit nicht? Warum klappt es mit der Gesundheit nicht? Warum klappt es in der Gemeinde nicht? Warum klappt es in der Gesellschaft nicht? Bei mir klappt es gar nichts. Verstehst du? Und du beschwerst dich und du weißt nicht, wo kommen die ganzen Blockaden her? Es sind die Missetaten, die Sünden meiner Väter vom zweiten, dritten bis zum vierten Glied. Gott sei Dank, dass nicht weitergeht. Und schon ruft Gott hier alles auf den Plan. Ich will heimsuchen die Missetat der Väter an den Kindern bis ins dritte Glied. Auch da ist Gott noch gnädig und barmherzig und sagt, ich vergebe, aber du musst selber kommen jetzt mit deiner Schuld, mit der Schuld deiner Eltern. Manchmal tragen wir zwei Pakete, nicht nur ein Paket. Und jetzt kommen wir mit der Schuld der Eltern. Und jetzt, obwohl ich weiß, Keiner soll die Sünden anderer Leute tragen und nicht der Eltern. Und du musst es auch nicht tragen. Du musst die Sünde nur rechtzeitig abgeben und sagen, ich nehme diese Hypothek, ich nehme dieses Erbe nicht an, ich schlage dieses Erbe aus. Das ist ganz arg wichtig. Ich will nicht dafür büßen, ich will dafür nicht die Schmach tragen, aber wir müssen sprechen. Und das Sprechen ist so wichtig. Leute, ich muss sprechen. Ich muss sprechen zu meinem Problem, zu meinem Berg. Jesus sprach zum Feigenbaum, verdorre, und der Feigenbaum verdorrte. Weißt du, Feigenbaum hat Ohren. Der hat's gehört und hat die Blätter fallen lassen. Feigenbaum verdorre. Wir müssen reden. Der Sturm hat Ohren. Sturm, sei still. Leg dich. Die Winde haben Ohren, die hören. Wir müssen also sprechen und das Wort Gottes gebrauchen. Dafür kommen wir nachher zurück später. Also wir müssen das Ding abschütteln. Aber wenn wir nichts machen, da sammeln sich immer mehr noch an. Der Haufen wird immer größer. Die Hypothek wird immer größer. Die Steuern oder die Zinsen werden immer größer. Je länger du wartest. Im Klagelieder Kapitel 5, Vers 7 heißt es, unsere Väter haben gesündigt und leben nicht mehr. Aber wir müssen die Schuld jetzt tragen. Unsere Väter leben nicht mehr. Die sind tot. Sie sind in Frieden, aber du hast das Päckchen jetzt zu tragen, dass du dies oder jene Krankheit hast, dass du die und jene Probleme hast, dass du die und jene Spannungen hast. Du trägst es. Und jetzt musst du zusehen, wie du das abschüttelst und schnell loswirst. Und weißt du, du sollst jetzt an dich selber denken. Unsere Väter sind tot, aber jetzt müssen wir mit der Schuld fertig werden. Die böse Saat geht genauso gut auf wie die schlechte. Was die gesät haben, das geht auf. Was der Mensch sät wird, das geht auf. Auch die Kinder müssen nachher ausgleichen. Bis sogar die Enkel und Urenkel, die müssen ausgleichen das, was die sich eingebrockt haben. Und müssen mit den Sünden fertig werden. Ich denke nur der liebe David. David hat gesündigt, Ehebruch und Mord und so weiter. Und das geht dann auf die Familie. Salomo, der war noch schlimmer. Der hat 900 Frauen gehabt, Leute. Da hat er ein Harem gehabt. Und dann gehen wir weiter. Die Sünde des Ehebruchs und die Sünde der Sexualität verbreitet sich in der Familie. Und dann kämpft man damit. Ja, und damit musst du kämpfen, damit musst du leben. Mit diesen Sünden, mit diesem Übel, was die Eltern eingebrockt haben. Und Salomo hat sich wahrscheinlich gewundert, warum bin ich so eine Sexbombe? Und warum sammle ich so viele Frauen um mich herum? Im ganzen Harem, da verheiratet. Und gut, das waren politische Aktionen, was er gemacht hat. Aber das war nicht nur der einzige Grund. Die Sünden der Väter. Daniel betet in Daniel Kapitel 9, Vers 16. Kinder müssen das ausgleichen. Und ich komme auf einen Punkt. Gott will dich aufrichten. Ich bin immer noch nicht beim Thema. Ich bin nur beim Kratzen. Versuche einfach irgendwo anzukommen. Daniel Kapitel 9, Vers 16. Ach Herr, das ist ein Gebet von diesem Mann Gottes. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen werde ich... Wende deinen Zorn von uns ab, den Grimm von der Stadt Jerusalem, deinem heiligen Berg. Oh Gott, wende das alles weg. Denn wegen unserer Sünden und den Missetaten unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk die Schmach bei allem, die hier um uns wohnen. Wir tragen auch. Wir sind jetzt Gefangene. Daniel betet. Gib dich nicht auf. Auch wenn du jetzt in der Gefangenschaft bist, in der Zerstreuung, unter den Problemen, unter dem Fluch. Und wir leben auch irgendwo als Deutsche auch unter einem Fluch, ob wir das glauben oder nicht. Wir als deutsche Nation, wir sind von den Siegermächten besiegt, verflucht. Was auch immer ist, was wir alles verbrochen und angestellt haben, gib dich nicht auf. Gott will dich aufrichten, Gott will dir unter die Arme greifen und aus deiner Situation das Beste machen. Und Daniel macht es. Daniel konnte in Babylon ganz gut leben, er wurde sogar Premier, er wurde Minister in Babylon. Er konnte ganz gut deswegen leben, weil er mit der Situation sich fertig wurde. Das gleiche auch Josef. Josef konnte auch in Ägypten leben und auf den Thron steigen und so weiter, weil er mit seiner Situation sich abgefunden hat. Geschwister, und das ist so wichtig, Gott will dich aufrichten, aber du musst dich mit deiner Situation zuerst einmal abfinden. Ich bin in einem Armenhaus geboren, im Lazarett geboren, im Ghetto geboren. Ich bin in diesem Zustand, im Slum geboren. Da bin ich zur Welt gekommen. Aber mit Gott kann ich etwas machen. Mit Gott kann ich das alles abschütteln und kann mich aufraffen zu neuen Taten. Gott hat Josef alles vergessen lassen, was alles passiert ist, und konnte vergeben. Und das ist, wie wir die Geschichte aufarbeiten. Jeder kommt irgendwie mit einer Hypothek auf diese Welt. Jeder einzelne Mensch. Da gibt es keine Ausnahme. Aber jetzt müssen wir gucken, wie wir damit fertig werden. Und du bekommst etwas in der deutschen Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die Währungsreform und jeder Deutsche hat so und so viel Geld bekommen. Jeder Einzelne. Und jetzt der eine ist Millionär geworden und der andere ist immer noch Bettler. Weil er mit dem Kapital, was er bekommen hat, nichts gemacht hat. Und Gott hat uns jedem ein Kapitalstück gegeben, ein Vermögen, ein Grundkapital gegeben. Mit dem sollen wir jetzt wuchern. Ein Pfand, eine Gabe. So, wo du immer auch bist, du kannst mit Gottes Hilfe überall hochkommen. Daniel in Babylon, Josef in Ägypten, also auf der Seite oder auf der Seite, ist egal wo, oder auch in Spanien und dann irgendwo in China. Spielt keine Rolle. Jeremia Kapitel 29, da lesen wir die Anweisung, was wir als Christen tun sollten. Viele Christen wollen auswandern. Wir möchten nach Israel. Am liebsten am Ölberg irgendwo da oben sitzen. Vergiss das alles. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Hier, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die von Jerusalem nach Babel weggeführt wurden, oder ich wegführen ließ, sagt der Herr, Jeremia 29, baut Häuser und wohnt darin. Finde dich damit ab mit der Situation. Jetzt bist du nicht mehr in Russland, in Kasachstan, und jetzt bist du nicht irgendwo in Frankreich, jetzt bist du in Deutschland. Jetzt finde ich damit ab, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte, nehmt eure Frauen, nehmt auch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter den Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet, sondern mehr, mehrt euch. Dann suche der Stadt Bestes. Das ist ein Auftrag. Suche der Stadt Bestes, dahin ich euch weggeführt habe oder wegführen ließ. Fang an, hier wo du lebst in Berlin, in dieser zugepflasterten Wüste, Betonwüste, fang an, hier das Optimalste aus deinem Leben zu machen. Fang an, such der Stadt Bestes. Denn wenn es ihr wohl geht, wenn Berlin wohl geht, Deutschland wohl geht, Europa wohl geht, geht es dir auch wohl. Verfluch nicht alles und verwünsch nicht alles. Und schimpf nicht über alles, such der Stadt Bestes. So will Gott uns aufrichten. Christen sind Realisten. Sie machen überall, wo sie hinkommen, das Optimalste aus ihrem Leben. Egal was ist, egal was passiert, egal womit. Ich möchte eines sagen, hör auf zu träumen. Wach auf und dann realisiere deine Träume. Deine Träume kannst du nur realisieren, wenn du aufwachst. Im Schlaf, im Dämmerzustand. In der Träumerei kannst du deine Träume nicht realisieren. Wach auf, fang an. Was traust du machen? Ich lese weiter. Lass dich nicht von den Wahrsagern verführen. Oder von denen, die Hoffnung machen. Du wirst gesund, du wirst stark, du wirst das und das. Du wirst reich und dann träumst du weiter. Oh, von den Schlössern, Luftschlössern. Hör auf zu träumen, denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Wenn ich dann weiter beim Jeremia lese. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager euch nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, ihre Fantasien. Seid Realisten, Christen. Gott will dich aufrichten, aber du musst mit beiden Beinen zuerst mal den Boden erreichen. Und nicht, dass deine Füße irgendwo in der Luft bammeln. Gott kann dir überall das Gelingen und Erfolg und Glück und Segen schenken. Egal wo, auch in der Wüste. Er hat es versprochen und du darfst es in Anspruch nehmen. Gottes Hilfe kannst du überall erreichen. Mit Gottes Hilfe kannst du überall das Ziel deines Lebens erreichen. Das, was Gott von dir wollte, mit deinem Zustand und Umstand, kannst du auf jeden Fall das machen. Mach das Optimalste aus deinem Leben, wo du bist. Überall kannst du gut leben, auch wenn du eine Dachwohnung hast. Dann nütze die Dachwohnung, du hast eine wunderbare Aussicht. Ja, und guckst zum Fenster und sei zufrieden und danke Gott, dass du nicht im Sumpf und da unten, wo Schimmel ist und wo nass ist und wo alle Leute vorbeigehen und Lärm machen, dass sie leben. Du lebst unterm Himmel. Nach dir kommt der liebe Gott und nach dir im Dach. Du kannst überall ein Segen sein. Überall kannst du Gott dienen. Überall kannst du überleben, nur wenn du willst. Gott will dich wiederherstellen, aber du musst mitmachen. Und du musst die Situation, wo du dich befindest, sagen, ja Herr, ich lebe. Und ich lebe mit dir im Glauben. Mein Glück hängt nicht davon ab, was andere tun oder andere sagen oder was um mich geschieht, was meine Eltern getan haben, was für eine Hypothek sie mir zurückgelassen haben. Das ist nicht, was mich verpflichtet und bindet. Das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Das kann ich loswerden, wenn ich will. Willst du? Ist die Frage. Glück stellt sich immer ein, wenn ich anfange, in Frieden zu leben, in Frieden mit mir. Das war die ganze Woche diese Botschaft, was ich auch gehabt habe. Ich möchte euch empfehlen, hört euch die Predigten an, gibt es auf CD oder im Internet. Wenn du innen drin Frieden hast, dann kannst du überall gut leben. Wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt, dann können die Stürme, die Wellen brausen, so viel sie wollen. Manchmal erlaubt Gott uns, und Geschwister, ich möchte auch noch eine andere Seite anschneiden und andeuten. Manchmal erlaubt Gott, dass wir Fehler machen, dass wir Fehltritte machen, dass wir falsche Richtung einschlagen, dass wir manchmal so Experimente machen mit unserem Leben, bis wir endlich den Weg gefunden haben, das Richtige gefunden haben. Gott erlaubt, weil wir nicht auf Anhieb das alles entdecken. Wir müssen zuerst einmal das probieren, dann das probieren, jenes probieren und das andere. Und Gott gibt dir dann Frieden. Irgendwo gibt er dann den Frieden. Und Gott hat Manasse wieder eingesetzt als König in Jerusalem. Hast du deinen Weg gefunden? Er, als er sich demütigte, sich sehr vor Gott demütigte, den Gott seiner Väter, und betete zu ihm, da ließ der Herr ihn sich erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem. Weißt du, Gott ist es, wenn du dich demütigst, kommst du zu dem Zustand, zu dem Urzustand, wo Gott dich berufen hat, wozu er dich erwählt hat. Er demütigt sich sehr. Weißt du, er hat sich hingeworfen vor dem Herrn. Er lag auf sein Angesicht. Er demütigte sich sehr. Nicht nur, dass er Kopf geneigt hat oder Händchen gefaltet hat. Nein, er lag vor dem Herrn und sagt, Herr, schlag mich tot, wenn du willst. Aber ich kann nichts anderes. Ich bin dir ausgeliefert. Ich bin machtlos vor dir. Er demütigte sich sehr vor dem Herrn. Wie wird er wohl das gemacht haben? Deiner Fantasie gebe ich freien Lauf. Denk drüber nach, wie hat er sich wohl gedemütigt? Gott richtet die Demütigen wieder auf. Und das ist meine Botschaft. Gott richtet dich auf, wenn du dich demütigst. Demut ist der beste Weg zum Segen, um gesegnet zu werden. Wer sich erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer bereit ist, sich zu erniedrigen? Der Teufel, das Böse, das Negative kann den Demütigen nicht besiegen. Der ist immer im Plus, der Demütige. Und er demütigt sich sehr. Demut ist, wenn man begreift, dass man nichts ist. Sag doch einem Deutschen das. Mit seiner Bildung und Einbildung und Ausbildung und Umbildung. Wir sind nichts. Sag, und Demut ist, ich kann nichts. Herr, ich kann nichts. Herr, ich hab nichts. Das ist Demut. Ja, na, wir haben noch was am Konto. Wir haben noch ein paar Freunde. Wir haben noch eine Hintertür. Aber Demut ist, wenn du nichts mehr hast. Nur dich selbst, die nackte Haut. Demut ist, wenn man nichts mehr tut, um von Menschen gesehen zu werden. Das ist Demut. Nichts mehr macht, um von Menschen gesehen zu werden. Um zu imponieren. Ich bin was. Er demütigte sich sehr. Weißt du, und das war, nämlich sein Vater war stolz. Das hat mir auch der liebe Gott geschenkt. Und das hat der liebe Gott auch mir gegeben. Und das hat der liebe Gott auch mir gegeben. Verstehst? Als er sich demütigte, als er nichts mehr hatte und nichts mehr kannte und nichts mehr war. Er hatte gar nichts mehr. Der Mensch, wenn er sich demütigt, erlebt die Wunder Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Gott hört den Daniel, als er sich demütigte. Er begegnet dem Daniel, als er sich demütigt. Überall. Daniel Kapitel 10, Vers 12. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag, als du vom Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Deine Gebete werden erst erhört, wenn du dich demütigst. Deine Gebete wurden erhört und ich wollte kommen und um deiner Worte willen. Als du dich demütigstest, also dich deine Knie beugtest, Gott achtet. Und ich habe gestern gesagt, ich bin gestern so groß beim Bibellesen, war geschockt, Gott hört nicht das Gebet, sondern Gott sieht den Beter, wie er betet. Ob er arrogant kommt, lieber Gott, ich habe einen Anspruch, ich habe ein Recht, das steht mir zu, hier hast du es versprochen, bitte tu das, erfülle deine Versprechen. Nein, Gott hört nicht das Gebet, Gott sieht den Beter an, ob er demütig zum Herrn kommt. Bescheiden, klein. Er achtet auf den Demütigen, das Herz, die Herzenseinstellung. In Sprüche 3, Vers 34. Er wird den Spötter spotten, aber dem Demütigen wird er Gnade geben. Er wird den Spötter spotten, auslachen. Der wird leer nach Hause gehen, so wie der Pharisäer. Aber den Zöllner, der einfach in sich schlägt, Gott sei mir Sünder gnädig, der wurde gerechtfertigt. Der ist mit aufrechtem Gang nach Hause gegangen. Aber der Pharisäer hat weiter noch gebettelt und weiter sich angestrengt und weiter sich bemüht. Dem Demütigen wird er Gnade schenken. Wie sieht die Gnade Gottes aus? Wie bekommt man die Gnade Gottes? Ein Beter hat einmal so gebetet in den Psalmen. Herr, mein Herz ist nicht überheblich und meine Augen schauen nicht hochmütig. Ich ergehe mich nicht in Dingen, die mir zu hoch sind. Du weißt, dass wir dann plötzlich anfangen zu fantasieren, auf den Wolken zu schweben, Wolke Nummer 7. Ich ergehe nicht mich in Dingen, die mir zu hoch und zu wunderbar sind, zu unerklärlich sind. Wir greifen immer nach den Sternen. Komm, nimm lieber Sandkörner in die Hand, hast mehr davon als von den Sternen. Verstehen wir uns? Er demütigte sich der Maße, er demütigte sich sehr. Und wer sich selbst erhöht, der steigt ab. Wer sich demütigt, der steigt auf. Das ist paradox bei Gott. Der Heilige Geist hat die gestrauchelten Jünger, die zusammen saßen. Wer hat noch ein Lied? Hat keiner mehr ein Lied gehabt. Wer hat noch ein Gebet? Hat keiner mehr ein Gebet gehabt. Wer hat noch eine Botschaft, eine Inspiration oder sonst noch was, ein Wort vom Herrn? Da war keiner mehr da. Als sie einmütig beieinander saßen, als sie nichts mehr hatten, fiel der Heilige Geist. Und sie fingen an, neue Sprachen zu sprechen. Als sie nichts mehr hatten, Pfingsten wurden die Jünger aufgerichtet, dass sie wieder neuen Mut fassten. Und plötzlich steht Petrus auf, der den Herrn verleugnet hat. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Dann steht er auf und sagt, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt und Gott, der Vater im Himmel, hat ihn auferweckt. Du musst sehen, wie der Petrus gepredigt hat. Volle Emotionen. In Joel Kapitel 2, Vers 25. Ich habe euch gesagt, ich gehe durch die Bibel heute. Ich will euch zeigen von der Bibel, Gott richtet den Demütigen auf, Gott richtet den Schwachen auf, Gott richtet den Kranken auf seine Art und Weise. Nicht wie wir uns vorstellen, aber er richtet auf seine Art und Weise. Nicht, wann wirst du das Reich Israel aufrichten oder das Haus Davids aufrichten. Nein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein von meiner Herrlichkeit und meiner Kraft. So, Joel Kapitel 2, Vers 5 von diesem Pfingstler-Propheten. Gott will all die Jahre, die dir die Heuschrecken gefressen haben, wieder erstatten. Das ist, Gott wird dich wieder zurückbringen. All die Jahre, die dir die Heuschrecken gefressen haben, bist du ein abgenagter Baum, nur noch Äste, kein Blatt mehr hängt an dir, keine Frucht, schon gar nicht. Gott sagt, ich will die Zeit dir zurückgeben. Die guten Jahre, all die Jahre, die dir Heuschrecken gefressen haben, die will ich dir zurückgeben, als eine wertvolle, kostbare, gesegnete Zeit, die Zeit, die du verloren hast, verplempert hast, vergeudet hast. Hier der Manasse, der hat alles verloren und Gott setzt ihn wieder ein in sein Königreich. Gott macht aus deinen Verlusten Gewinne. Aus deiner Beraubung macht er Vorteile. Gott macht aus deiner Verminderung und sagt, jetzt sind wir so klein. Aber nein, plötzlich explodiert die Sache und vermehrt sich. Aus den 5 Brötchen werden Tausende satt. Gott macht es. Ich will die Jahre, die Heuschrecken dir gefressen haben, dir wiedergeben. Joel Kapitel 2, Vers 25. Wenn du denkst, jetzt bin ich pleite, bankrott, am Ende, Schluss. Joel Kapitel 2, Vers 25. Joel 2, das ist im Alten Testament, bevor wir ins Neue Testament kommen, Joel. Er will die Jahre erstatten. Und verstehst, du hast alles getan und jetzt, was hast du? Nur noch leere Hände, stehst mit leeren Händen. Gott will das erstatten. Gott ist der Retter aus all dem, wo du da hinein dich manövriert hast. Du hast alles verloren und Gott macht aus dir Verlierer einen Gewinner. Halleluja. Gott wird wieder dich aufrichten. Das geknickte Rohr. Ich bin begeistert über diese Blume. Silvia hat sie so schön aufgerichtet. Und ich, guck mal, ist der Baum nicht schön? Bete, dass der noch groß wird. Der wächst. Dieses geknickte Bäumchen richtet der Herr auf. Und dann legt er was da hinten und dann gedeiht es und dann wächst es. Das ist nur ein Blatt bisschen braun. Aber das wird auch gut werden. Tröste dich. In meiner Bibel heißt es, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Tröste dich mit Gott. Jetzt muss ich diesen bitteren Kelch trinken. Ja, diesen schmerzlichen, dieses schwere, jetzt muss ich das hinnehmen. Tröste dich. Gott hat dich nicht vergessen. Dieser bittere Kelch hat Jesus gestärkt. Als er sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er stand auf und sagte, Leute, jetzt lasst uns aufstehen, jetzt gehen. Der, der mich verraten wird, der ist schon unterwegs, der kommt. Gott hat dich nicht vergessen, auch wenn alle anderen dich vergessen und abgeschrieben haben und mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Gott sagt, ich will dich nicht vergessen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Schau David an. David hat man gar nicht eingeladen zu der Königssalbung. Gar nicht eingeladen. Aber Gott wollte ihn als König haben. Und wenn Gott etwas von deinem Leben will und in seinem Plan das drinsteht, dann können die Leute einladen und ausladen und umladen und was weiß ich. Die können machen, was sie wollen. Das kommt, was Gott sich vorgenommen hat. Der Prophet, der kriegt kein Wort raus, der hat keine Ahnung, der weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Dann sagt er, Isai, hast du keinen Jungen mehr? Doch, 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 doch. Aber dann draußen, den kleinen David. Aber den will keiner haben. Das achte Kind. Wer will schon mit dem achten Kind sich noch abgeben? Weißt du, der ist in der Ferne liefen da irgendwo. Aber gerade dieses achte Kind, bringt mal her. Und als der zur Tür reinkam, die Salbung war da. Samuel fängt an zu weissagen, dass er der König Israels ist. Du siehst, Gott macht Persönlichkeiten. Ich kann mir vorstellen, der David hat oft geweint, meine Brüder mögen mich nicht, die laden mich nicht ein. Immer wenn was passiert, bin ich immer der Außenseiter. Aber gerade den Außenseiter richtet der Herr auf. Er ist es. David weiß es, ich bin, was ich bin, allein durch diese Gnade Gottes. Nicht von Menschengnaden. Wir müssen aufhören, von Menschengnaden abhängig zu sein. Geschwister, wir sind nicht von Menschengnaden abhängig. Die Menschen können uns gnädig oder ungnädig sein, das spielt keine Rolle. Wenn Gott mit einem ist, dann können 1000 Teufel gegen dich stehen und das wird sich durchsetzen. Das Gute setzt sich immer durch. Das Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Du darfst dich nicht abgeben mit diesen menschlichen Gnaden. Nein, von Gottes Gnaden. Apostelgeschichte 13, Vers 33. Nach der Verwerfung Sauls ist natürlich die Predigt. Da heißt es hier, erhob Gott David zum König. Diesen unbedeutenden Hirten, diesen unscheinbaren Jungen hat Gott zum König erhoben nach der Verwerfung Sauls. Wie heißt es dort? Aus Samuel natürlich, aber im Neuen Testament. Du siehst also, dass es bestätigt, auch aus dem Mund der Apostel. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Menschen nach meinem Herzen. Und der soll meinen ganzen Willen tun. Apostelgeschichte 13, 22. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater hat ihn wiederhergestellt. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Der Vater war begeistert, dass er wieder lebt, dass er wieder da ist. Und hat gar nicht mehr gefragt, was vorher war. Weißt du, wenn du zum Heiland zurückkommst, dann interessiert ihn das gar nicht, was du vorher warst, was du alles getan hast. Er sagt, Junge, Mädel, ich freue mich, dass du kommst. Du bist zu Hause und bleib zu Hause. Weißt, er hat ihn zu dem gemacht, was er war. Vater, ich bin nicht wert, dass ich an deinem Hof diene. Ich möchte ein Tagelöhner sein. Nein, du bist nicht Tagelöhner, du bist mein Sohn. Und viele Christen, die denken auch, sie sind nur Tagelöhner beim lieben Gott. Du bist kein Tagelöhner beim lieben Gott. Du bist Sohn und Tochter Gottes. Halleluja, kannst du Amen sagen? Ich bin begeistert. Ich darf Kind Gottes sein. Und nicht ein Tagelöhner, ein Hilfsarbeiter, Schuhputzer, Straßenfeger. Nein, ich darf Kind Gottes sein. Jünger Jesu. Halleluja. Erbe des lebendigen Gottes. Wenn wir uns von Gott und vor Gott demütigen, richtet Gott uns wieder auf. Kopf hoch. David, du bist was. Du bist König. Manasse, du kommst in dein Erbe wieder zurück. So wie der verlorene Sohn. Du wirst wieder mein Sohn. Oder der Schächer, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das ist, wie Gott die Menschen wiederherstellt in ihr Erbe. Gott richtet die Demütigen auf. Wie heißt es in 2. Chroniker, Kapitel 7 von Vers 13? Und dann hat Gott sein Haus, seine Gemeinde, den Tempel damals demnach eingerichtet. Wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse, 2. Chroniker 7, Vers 13, lange nicht regnen lasse, wenn ich Heuschrecken ins Land schicke und die Heuschrecken dich abfressen und alles zerstören, deine ganzen Ersparnisse, deine ganze Rente und dein ganzes Einkommen, wenn die alles abfressen, oder wenn ich meinem Volk, oder wenn in meinem Volk eine Pest ausbreche und so weiter und sie zu mir rufen, dann will ich vom Himmel ihr Gebet erhören. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, seine Sünde bereut, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr Land wieder fruchtbar machen. Ich werde jeden beachten, der hier zu mir betet und mir seine Bitten vorträgt. Geschwister, in der Gemeinde, in der Gegenwart Gottes, im Hause Gottes, wenn du da die Bitten vorträgst, deshalb, dein einzelnes Gebet ist schon stark, aber das Gebet von zwei oder drei ist noch stärker. Wenn du diese Bitten vorträgst, dann will ich vom Himmel herab hören und will das Land heilen und deine Bitten erhören. Wenn du Probleme hast, guck mal die Leute an und guck mal, wer eines Sinnes mit dir ist, auf der gleichen Wellenlänge hat. Esoteriker sagen, die gleiche Schwingung haben. Guck die Leute an, die den gleichen Geist haben, die gleiche Begeisterung haben und die gleiche Sehnsucht, die gleiche Wünsche haben, dann sag, Bruder, Schwester, können wir nicht zusammen beten? Irgendwo in der Straßenecke, irgendwo in einem Winkel und einem Baum, können wir nicht zusammen beten und miteinander Gott anrufen? Er wird uns hören. Wo zwei oder drei eins sind. Es braucht sehr viel, bis zwei oder drei eins werden, Leute. Das braucht sehr, sehr viel Gnade. Sehr viel Demut. Da müssen sich alle drei demütigen. Bis sie anfangen können zu beten, denn jeder will der Schärfste sein, der Geistlichste. Jeder will mehr Heiligen Geist haben wie der andere. Jeder will besser beten können wie der andere. Wenn wir uns demütigen, dann fängt Gott an uns zu segnen. Gott verspricht und verbirgt sich, unsere Bitten zu erhören. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10. Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfährt, hat euch durch Jesus Christus zugesagt, dass er euch nach dieser kurzen Leidenszeit auf dieser Welt in seine Herrlichkeit aufnimmt. Und er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben, dass ihr fest und sicher steht. Er wird es schaffen. Du musst dich nicht anstrengen. Geschwister, der Glaube, der wahre Glaube an Jesus Christus ist so einfach. Du lässt dich nur fallen in Gott. Nur fallen in Gott. Gott wird den Schaden beheben von deinem Leben. Er sagt, er wird euch stärken, ans Ziel bringen, Kraft geben, euch festmachen, euch sicher machen. 1. Petrus 5, Vers 10. Und er wird euch wiederherstellen, er wird euch perfekt machen, er wird wieder alles gut machen. Trau doch Gott mal endlich was zu in deinem Leben. Besser wie Gott kann niemand aus deinem Leben was machen. Gib ihm doch eine Chance, gib ihm eine Gelegenheit. Alles, was in deinem Leben noch schief und schräg ist, lass doch den lieben Gott gerade machen. Gott schreibt auf krumme Linien gerade, glaub mir das. Das macht er, das kann er. Da, wo du gestolpert bist, da richtet er dich auf. Da, wo du liegen geblieben bist, wo du nicht mehr hochkommst, wo du in der Patsche bist, der Herr holt dich da raus. Er stellt dich wieder her. Hör, was Gott dir heute sagt. Das sind nicht meine Worte. Ich predige Gottes Worte heute. Hab Ohren zu hören, was der Heilige Geist dir persönlich sagt. Jesaja 43, Vers 18. Doch hängt nicht so wehmütig diesen Wunder nach. Ach, früher, damals, am Anfang, vor 10 Jahren. Hängt nicht an dem, was früher war, an den Wundern, was früher war. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Das ist Wort Gottes, Bruder, Schwester. Früher war es noch jünger. Da konntest du die Treppen schneller hochlaufen. Heute kannst du nicht mal mehr aus der Badewanne raussteigen. Hast damit Probleme. Häng doch nicht wehmütig, was früher war. als du zu Hause bei den Eltern warst, als sie noch Geld hatte, als du noch in der Ausbildung warst, in der Schule warst. Also die schönste Zeit war für mich in der Schule. Das Essen war schon zu Hause fertig, wenn ich nach Hause kam. Die Wäsche war schon gewaschen, zu Hause bei den Muttern. Ja, tolle Zeit. Aber denk nicht wehmütig an diese Zeit. Weiter lese ich hier Jesaja 43. Schaut nach vorne, Brüder und Schwestern, und genau das ist, was ich euch sagen möchte. Gott will dich aufrichten. Schau nach vorne. Schau nach vorne, denn ich will etwas Neues tun, sagt der Herr. Es ist schon begonnen und ihr habt es noch nicht gemerkt. Durch die Wüste will ich euch eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Schau nach vorne. Schau nicht zurück, meine Arbeitsstelle. Ach, was, wie schön war das Büro und wie hässlich waren die Leute. Vergiss das alles, die ganze Geschichte. Schau nach vorne. Sag Gott, ich will was Neues machen. Er hat alles in seiner Hand. Er ist der Schöpfer. Er ist der Konstrukteur. Er hat eine neue Lebensphase jetzt für dich vorbereitet und er will was Neues schaffen. Schau nach vorne. Psalm 37. Gott hat ja die Übersicht. Schau nach vorne. Vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Nach vorne schauen, Halleluja, es wird alles gut werden. Können wir Amen sagen? Psalm 37. Überlass sie Gott deine Zukunft, er wird es richtig machen. Psalm 37, lies nochmals. Vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass dich Gott und er wird es richtig machen. Das macht der guten Hoffnung, lese ich heute. Du bist in Gottes Hand. Hier ist der Töpfer, er formt dich. Der Diener Gottes, der Hiob Kapitel 5, Vers 18, da heißt es, er schlägt dich zwar, doch er heilt auch wieder. Er verbindet alle Wunden, die er zugefügt hat. Gott schlägt, aber Gott verbindet und Gott heilt. Das ist eine Wahrheit, die du auch hören musst. Gott hat es zugelassen, sonst hättest nie kapiert, hättest nie umgedacht, hättest nie Halt gemacht. Bricht ein Unglück herein, so wird er dich retten. Jedes Mal bleibst du vom Untergang verschont. Das ist unser Gott. Lies mal, was beim Hiob steht. In der Hungersnot erhält er dich am Leben und im Krieg bewahrt er dich vor gewaltsamem Tod. Lies mal, die einen fallen da auf der und der Seite, dich soll es nicht treffen. Er beschützt dich vor übler Nachrede, die wie Peitschenhiebe dich verletzen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber sowas gibt es. Üble Nachrede. Du musst dich nicht fürchten, dass dein Besitz verwüstet wird. Verderben und Hungersnot lachst du aus. Ist das nicht toll? Was wollt ihr denn, arme Hunde? Ihr könnt sowieso nicht, die Karawane zieht weiter, lasst die bellen. Verderben und Hungersnot lachst du aus. Und vor den wilden Tieren hier im Lande hast du keine Angst. Warum? Weil Gott die Kontrolle hat. Gott richtet dich auf. Du bekommst von Gott so eine starke Motivation. Du trittst den Löwen gegenüber und sagst, legt euch schön hin. Ich will euch streicheln. Und Daniel liegt in der Löwengrube. Übernachtet sogar bei denen. Gott hat überall Macht uns gegeben. Und wir sollten unsere Macht gebrauchen, die wir haben. Leider gebrauchen wir diese Macht nicht. Gott will dich wieder zurechtbringen. Gott will dich wieder in deine Berufung hineinbringen. Als Kind Gottes. Nicht, dass du da über andere Leute kommandierst, über andere Leute herrschst und andere Leute manipulierst. Dazu ist die Kraft Gottes nicht da. Die Kraft Gottes ist da, dass du ein geheiligtes, Gott wohlgefälliges Leben führst. Dazu ist die Kraft Gottes da. Und Gott ist immer in der Lage, dich stark zu machen. Dass du widerstehen kannst, dem Bösen, dem Argen, wenn dich die bösen Buben locken. Ja, dass du widerstehen kannst. Für Gott ist nichts unmöglich. Trau Gott was zu. Er ist dir nahe. Er ist dir gut gesonnen. Denk nicht, Gott ist ein Monster. Nein, Gott ist ein Gott der Liebe. Im Neuen Testament ist Gott ein anderer Gott, als er im Alten Testament war, obwohl es derselbe Gott ist. Aber da ist schon so viel passiert. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Wenn Friede mit Gott. Und dieser Friede ist da. Du musst vor Gott nicht Angst haben. Er ist kein Schreckensgespenst. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Nicht Gott ist die Liebe, sondern Gott ist Liebe. Insgesamt, alles zusammen. Gott ist Liebe. Das ist eines seiner Wesenszüge. Und meine Bibel sagt, Gott will dir Ruhe verschaffen. Vor den ganzen Aufregungen, was dich so aufregt, auf 180 bringt. Er will dir Frieden geben, dir das Gelingen geben. Er will sogar dein Leben mit Gutem sättigen. Verstehst du das? Ist doch herrlich. Also ich möchte keinen anderen Herrn haben als meinen Heiland. Gott will dich aufrichten. Er will dich wieder auf die Beine bringen. In 1. Könige 19 ist eine Geschichte. Ich habe nicht die Zeit, ich will da gar nicht mehr groß lesen. Aber zu Hause kannst du es nachlesen. 1. Könige 19, das ist die Geschichte von Elia. Er ist depressiv, liegt in der Höhle. Oh Gott, ich will sterben. Ich bin nicht besser wie die anderen. Menschen, wo Depressionen haben, die wollen immer sterben. Weil sie denken, so schnell wie möglich weg von dieser Welt. Aber so wie du diese Welt verlässt, so kommst du dort auch an. In aller Liebe. Verstehst du, in aller Liebe? Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen, steht in der Bibel. Also deshalb, du solltest als Überwinder in die Ewigkeit eingehen. Wer da überwindet, der wird das alles ererben. Und da liegt der Prophet Elia, also ich bin nichts mehr wert. Ich habe für dich geeifert, oh Gott. Und dann, jetzt kommt die Isebel, die will mir den Kopf abschneiden. 1. Könige 19, die will mich umbringen morgen. Herr, lass mich sterben. Und dann sagt der Herr, komm raus aus deiner Höhle. Und das ist, was Gott auch dir und mir und uns sagt. Komm raus aus der Höhle, komm raus aus deinem Versteck und geh nach vorne. Elia, du hast noch Arbeit, du bist noch nicht fertig. Du musst noch einen Propheten salben, Elisa. Du musst noch den Hasael salben, du musst noch den Jehu salben. Und die werden jetzt gehen. Und du wirst zum Berg Gottes gehen, 40 Tage und 40 Nächte, sein Leben lang. Gott richtet wieder auf diesen Elia. Und er geht ohne Auffallen. Sei gesegnet, du bist jetzt mein Prophet. Und du bist jetzt mein Kämpfer. Hasael, du wirst das verrichten, was ich nicht erreicht habe. Er segnet und er geht dynamisch, pep, voller Elan weiter. Gott macht aus dem Rest deines Lebens, wo du schon abgedankt hast und abdanken wolltest, macht noch unheimlich viel. Das ist, wie Gott einen wiederherstellt. Die schlechten Jahre werden zu guten Jahren, zu den besten Jahren deines Lebens. Die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, die werden dir erstattet, Elia. Das, was du nicht geschafft hast, vom Bach kritz sitzen und Steinchen ins Wasser werfen und warten, bis der Rabe kommt und dann bei der Witwe Schach spielen oder sonst was beten und eine Bibel lesen. Nein, die besten Jahre kommen noch. Und ich sag dir auch, ob du glaubst oder nicht, das Beste kommt für das Volk Gottes, für die Kinder Gottes. Wir haben noch so viel zu tun. Kannst du Amen sagen? Wir haben noch so viel zu tun. So viel Land ist noch vor uns einzunehmen. Deine Vergangenheit wird wieder gut gemacht. Du wirst entschädigt für alles Mögliche, auf das du hier verzichtet hast, Opfer gebracht hast. Die Leute, die aus dem Osten kamen, für die gab es mal Lastenausgleich. Habt ihr das Wort Lastenausgleich mal gehört? Wisst ihr, was das ist? Lastenausgleich. Das, was sie dort gelassen haben, das, worauf sie verzichtet haben, das wurde ihnen hier entschädigt. Und das, worauf du hier in dieser Welt um Jesu Willen, um seines Reiches Willen verzichtest, Opfer bringst, dazu wirst du Lastenausgleich bekommen. Halleluja. Jesaja 46 nochmals, Vers 3. Hört mir zu, ihr Gemeinde Jesu, ihr von der Freien Nazareth-Kirche, ihr Nachkommen Jakobs, alle, die ihr von Israel noch übrig seid. Hört doch zu. Von Anfang an habe ich euch getragen. Seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe und ich werde euch tragen bis ins hohe Alter. Bis ihr grau werdet. Schau die Leute an mit den grauen Haaren. Ihr habt Ehrfurcht vor grauen Haaren, hat jemand mal gesungen. Ich werde euch tragen, bis ihr graue Haare habt. Und die Farbe schon nicht mehr greift und so weiter nicht mehr färben könnt, bis ihr graue Haare habt. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde auch euch auch in Zukunft tun und tragen und euch retten. Jesaja 46 von Vers 3. Ich bleibe derselbe, liebe Gott. Ich bleibe derselbe, liebe Gott. Sieh dein Leben mit den Augen Gottes, wie Gott dich sieht. Nicht wie die anderen dich sehen, wie du dich siehst. Du siehst sowieso alles verkehrt. Fang an, dein Leben so zu sehen, wie Gott dich sieht und dich einschätzt. Und Gott hat dich gesehen. Gott hat dich gesehen, von Anfang an. Und ich habe eine ganz tolle Geschichte heute Morgen noch bekommen von Gott im Schlaf. Ich träume und bekomme die Bibelstelle. Bin aufgestanden heute Nacht um 3 Uhr und muss ja ganz schnell niederschreiben, damit ich das nicht vergesse. Denn wenn man weiter schläft, dann vergisst man das alles. Aber Gott hat zu mir gesagt, das ist es. Ich will dich wiederherstellen. Hesekiel Kapitel 16 von Vers 3 bis 14, diese Verse, die habe ich heute Nacht beim Schlafen bekommen. Und die möchte ich dir weitergeben. Da heißt es von Israel eigentlich, dass es Gott, wie Gott den Menschen sieht, wer dich sieht. So spricht der Herr zu Jerusalem. Nach Geschlecht und Geburt bist du aus dem Lande der Kananiter. Dein Vater ist Amoriter, deine Mutter ist eine Hethiterin. Also bunt gemischt. Gar nicht redewert. Das ist Israel eigentlich. Die Israeliten sind ja auch Babylonier. Kommen aus Mesopotamien. Bei deiner Geburt war es so, und jetzt pass auf, halt dich fest. Bei deiner Geburt war es so, am Tag, als du geboren wurdest, wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Auch hat man dich nicht mit Wasser gebadet, damit du sauber wurdest, dich mit Salz nicht abgerieben und dich nicht einmal in Windeln gelegt. Puh, das warst du, das war ich, das waren wir alle. Hesekiel 16. Bei deiner Geburt war es so. Man hat sich nicht um dich gesorgt. Niemand hat sich um dich gekümmert. Du warst so ein Findelkind. Weißt du, was das so ist? Ausgesetzt. Wann bist du geboren? Das weißt du auch nicht einmal, vielleicht. Ein Findelkind. Denn niemand sah mitleidig auf dich und erbarmte sich deiner, dass es etwas mit dir zu tun hätte, dass dir was geben würde, sondern du wurdest aufs Feld geworfen, auf dem Acker, draußen, verrecke. Die Raben sollen dich fressen. So verachtet war dein Leben, als du geboren wurdest, sagt Gott. Und letztendlich ist unser ganzes Leben, ob du Deutscher bist oder Afrikaner bist oder Asiate bist oder ein Amerikaner bist, das waren wir alles so. Gott wartet auf dich. In seinen Augen bist du wertvoll. Auch wenn du nichts zu bieten hast und niemand dich liebt, du bist für Gott unbezahlbar. Wie heißt es hier weiter? Ich aber ging, ich der lebendige Gott, ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen, sprach zu dir, als du noch in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Gott sagt zu dir, du sollst leben. Das ist Aufrichten. Du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, nicht zu irgendjemand anders. Zu dir. Du sollst leben. Ja, aber Herr, ich bin nicht wert, ich bin nicht würdig. Ich hab's nichts getan. Wir leben alle aus Gnaden, Leute. Alles, was wir sind, ist Gnade, Gnade, Gnade und weiter Gnade. Nichts als Gnade. Da lese ich, und du sollst leben. Ja, ich sprach zu dir, du sollst leben, als du so in deinem Blut dalagst. Du sollst leben und heranwachsen. Und wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich. Die haben wir da rausgeworfen, diese Hypothek, draußen auf dem Acker. Jetzt sollst du wachsen wie ein Gewächs, wie ein Baum. Und du wuchst es heran und wurdest groß und schön. Deine Brüste wuchsen und du bekamst lange Haare. Aber du warst noch nackt und bloß. Und ich ging an dir vorüber, sagt der Herr wieder. Und ich sah dich an und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Und da bereitete ich meinen Mantel über dich aus und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir's und schloss mit dir einen Bund, spricht der Herr, dass du solltest mein sein. Da, Gott hat dich erwählt. Er hat dich nicht nur gesehen, wie du in deinem Blut lagst, sondern als du hoffnungslos draußen irgendwo auf dem Feld lagst, er hat sich in dich verliebt, dich angenommen. Du sollst mein sein. Und ich badete dich mit Wasser und wusch dich mit deinem Blut und salbte dich mit Öl und kleidete dich mit bunten Kleidern und zog die Schuhe an und aus feinem Leder. Ich gab dir einen Kopfbund, Kranz oder Kopftuch, Kopfbedeckung aus kostbarer Leinwand und hüllte dich in seidenen Schleier und schmückte dich mit Kleinoden und legte Spangen dir an um deine Arme und Ketten um deinen Hals und gab dir einen Ring an der Nase, so Beduinenmädchen, Ring an der Nase und Ohrringe an den Ohren und eine schöne Krone auf deinem Haupt. Das ist Wort Gottes. Ich gab dir. Gott hat dich ausgeschmückt. Gott hat dich ausstaffiert. Und du hast diese Hypothek. Niemand wollte dich. Niemand kannte dich. Niemand hat Interesse an dir gehabt. Aber Gott hat Interesse an dir gehabt. Halleluja. Er. Jetzt bist du einer von Gott geliebt. Seine Herrlichkeit ist über deinem Leben, seine Macht und Schönheit. Einen bunten Rock hast du bekommen, das ist ein Königskleid, Purpurmantel. Das ist, was wie Gott dich ausgerüstet hat. Werde mutig und fang an, die Worte Gottes zu reden. Fang an zu sein, ich bin jetzt erwählt. Dein Kopfbund, dein Verstand, dein Geist soll anfangen, Gottes Worte, Gottes Geheimnisse zu proklamieren. Ich bin wie die Esther. Auch das Mädchen sollte gar nicht sein, so ohne Eltern. Ein Waisenkind. Und gerade dieses Waisenkind hat Gott genommen, um Israel vor dem Holocaust zu bewahren damals. Gebrauche deinen Kopfschmuck, Bruder, Schwester. Gebrauche die Worte Gottes. Wisst ihr, es ist so wichtig, die Worte Gottes zu gebrauchen. Die meisten Christen gebrauchen so wenig vom Wort Gottes. Lies jeden Tag wenigstens ein Kapitel in der Bibel. Am besten laut noch dazu. Dem Teufel zum Trotz. Den Dämonen zum Trotz, die sich bei dir da irgendwo in der Luft rumschwirren und dich ablenken. Lies laut Wort Gottes jeden Tag neu. Motiviert dich vom Wort Gottes. Irgendwas bleibt hängen. Das bringt dich nach oben. Das bringt dich auf die Beine. Das gibt dir Kraft. Und das richtet dich auf. Wort Gottes richtet immer einen auf. Sei stark in der Macht Gottes. Fang an, Worte Gottes zu sprechen. Nicht deine Worte. Deine Worte zählen nichts. Aber Gottes Worte. Wir haben dieses schöne Lied gesungen, was Peter hier uns singen ließ. Wenn du die Worte Gottes wiederholst, die er gesagt hat, nicht die du erdacht hast, die er gesagt hat, und dann lese ich weiter, so wurdest du geschmückt mit Gold und Silber und bekleidet von kostbarer Leinwand, Seide und bunten Kleidern, du aßest das feinste Mehl, Honig und Öl wurdest überaus schön und bekamst königliche Ehren, und kein Ruhm erscholl und dein Ruhm erscholl unter den Völkern von deiner Schönheit wegen, vollkommen war dein Schmuck, das ich dir angelegt habe, spricht der Herr. Vollkommen. Und das passiert, wenn Gott dich aufrichtet. Plötzlich bist du nicht mehr ein Findelkind, ein Mr. Nobody. Plötzlich bist du eine Königin, ein König. Wenn er dich aufrichtet, wenn Gott an jemand arbeitet, wenn Gott jemand zum Eigentum macht, du bist mein, du gehörst mir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein Augapfel. Wer dich anrührt, rührt mich an. Wer dich angreift, wird, greift mich an. Wir dürfen uns von Gott aufrichten lassen. Aber zuerst einmal musst du demütig sein. Einfach in deinem Blut liegen bleiben, bis Gott dich aufrichtet, bis Gott dir abwäscht, bis Gott dich wieder einkleidet, bis er um dich wirbt. Es gibt ein schönes Lied oder einen schönen Spruch in der Bibel. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertrau auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünschen. Befiehl dem Herrn. Fang an, alles, was du willst, dem Herrn zu befehlen. Du musst einen Befehl geben. Lieber Gott, nimm das an. Das ist nicht mehr meine Sache, sondern mein Leben ist ab heute dein Leben. Tausch machen, Befehl. Leg alles in Gottes Hände. Dein zerschlagenes Herz, dein müdes Herz, dein zerbrochenes Herz, dein Trauer, dein Glück, dein Ungeschick, deine Misserfolge. Leg alles in Gottes Hände. Hast noch eine ganze Menge zu tun heute. Hast eine ganze Menge zu tun. Überlass alles Gott. Und dort bist du gut aufgehoben. Und dann kannst du mit David beten, Psalm 62, Vers 2. Meine Seele ist stille zu Gott. Er hilft mir. Meine Seele ist stille zu Gott. Dann schnattert es nicht mehr. Dann plappert es nicht mehr. Dann redet es kein dummes Zeug mehr. Meine Seele ist still. Mein Gott hilft mir. Gott greift ein, er kommt, wenn wir ihn rufen, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir uns vor ihm demütigen. Gott greift ein, wenn wir nicht nur mit ihm reden, sondern wenn er mit uns redet. Das ist ein Eingriff Gottes. Wenn er uns plötzlich offenbart, seine Stimme, wenn er uns was zu sagen hat. Johannes, hör zu, so spricht der Herr. Du brauchst solche Stimmen. Weißt du, wo du plötzlich weißt, so wie wir in diesem Lied gesungen haben. Toll finde ich dieses Lied. Für manche ist es widersprüchlich und sagt, ich kann damit nichts anfangen. Aber fang an, Gott zu dir zu reden zu lassen. So spricht der Herr. Und da ist eine ganze Menge. Wer das will, Peter, du kannst vielleicht kopieren dieses Lied. Die können es zu Hause als Gebet nehmen. Das ist ein gutes Gebet. Werde eine Stimme Gottes. Bereite dem Herrn den Weg. Rede. Rede zu dem Felsen, rede zu dem Feigenbaum, rede zu dem Sturm. Und Gott wird dich aufrichten. Siehst du nicht, dass wir verderben? Ja, ja, er sieht es. Er will gebeten werden. Er will gebeten werden. Lass Gottes Wort für dich arbeiten. Lass Gott für dich arbeiten. Und wenn Gott dich unter die Arme nimmt und dich stärkt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Du musst wieder anfangen, auf den Herrn zu harren. Auf den Herrn dich zu verlassen, auf den Herrn dich zu werfen, an den Herrn sich festzuhalten. Ich lass dich nicht, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Ja. Der Teufel versucht dich vom Herrn wegzureißen. und alles in den Weg zu legen, dass du ja nicht dich an Gott klammerst. Aber wir müssen uns an Gott klammern, an die Krone, an diesen Kopfschmuck, an diesen Kleinod, an deine Schätze, die musst du bewahren. Er ist wie ein Dieb und versucht, alles zu stehlen, was die Kinder Gottes haben. Gebrauche das, was Gott dir gibt. Gott will dich wiederherstellen. Er will dich wieder zu dem machen, was er vor Grundlegung der Welt aus dir machen wollte und der Teufel es nicht geschafft hat, noch zu zerstören. Da ist noch ein guter Kern in dir. Da ist noch ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Glauben, ein bisschen Licht. Da ist noch ein Rest. Und mit diesem Rest macht der Herr noch was aus deinem Leben. Halleluja. Diesem Rest. Es braucht nicht viel. Nur ein Rest. Was hast du zu Hause? Dann guckst du rum. Deine Magd hat nur ein bisschen Öl und etwas Mehl zu Hause. Und genau dieses bisschen, dieses wenige will Gott gebrauchen für 18 Monate. Halleluja. Ist das nicht toll? Dann backst du Kuchen und was weiß ich, was du, Nudeln und Spätzle und kannst machen, was du willst dann. Und Buletten machen, weißt du, du hast Öl und du hast alles, was du brauchst. Ja. Was hast du zu Hause? Gott nimmt das wenige, was du hast. Gott will nicht viel haben. Gott braucht nicht viel. Eigentlich macht er alles aus nichts. Aber du hast etwas zu Hause und lass Gott arbeiten. Lass uns aufstehen. Und lass uns ins Gebet gehen. Und lass uns heute uns vom Herrn zurüsten. Gott will uns aufrichten, dass du aufrichtig gehst, dass du nicht auf alle vier krabbelst. Der Teufel möchte, dass du auf alle vier kriegst. Dass du bettelst, dass du immer um Gnade bittest. Nein, Gott will, dass du redest. Ich habe diese Tage über das Beten gesprochen. Und Beten ist mehr als nur Gott anbeten. Mohammedaner machen das, Buddhisten beten da ihre Gottheiten an. Aber wir Kinder reden zu Gott und wir empfangen, wir kommunizieren mit Gott, wir kriegen Antwort von ihm. Er ist ein Gott, der hört und ein Gott, der antwortet. Kommunikation. Vater, ich danke dir, dass du mit uns redest und dass du uns begegnest heute Morgen. Und du bist ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott. Herr, du richtest jeden auf. Die müden, die lässigen Hände, die wackeligen Knie, du richtest die Menschen auf und du machst sie stark. Und die Bibel sagt, sei stark in dem Herrn und der Freude des Herrn. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Liebe Leute, lasst uns von Gott begeistert sein. Lasst uns dem Herrn zuwinken. Winke einem Gott zu. Glaub an Gott. Er ist dein Vater. Er, selbst wenn du noch so schlecht warst und selbst wenn du noch so Fehler gehabt hast wie Manasse, du darfst zum Herrn zurückkommen und dich vor dem Herrn demütigen und sagen, Gnade ist es, Gnade ist es, Gnade ist es, Gnade ist es, weiter nichts als Gnade und Erbarmen ist. Lob und Dank. Komm zum Herrn auch heute an diesem Tag und versuch einmal gegen deine Probleme anzugehen. Sprich zu dieser Wand, sprich zu diesem Berg, sprich zu diesem Problem und sag, weiche. Ich sag, diese Säule hört, die Säule hat Ohren. Die fängt an zu zittern. Sprich zu dem Wasser. Du sollst nicht heulen und sagen, wie kommen wir durch das Rote Meer? Nein, teile das Rote Meer. Gebrauche deinen Stab. Gebrauche das, was du hast. Gott will dich wiederherstellen. Er will dich zu der Autorität machen, was er von Anfang an wollte bei der Schöpfung, vor Grundlegung der Welt, bevor Adam und Eva gesündigt haben und bevor der Teufel aus dem Himmel flog. Er will dich zu einer Säule machen im Herrn. Und du sollst eine Säule sein im Hause Gottes. Praise God. Ich weiß jetzt nicht, Peter, was für ein Treten. Und Gott